Hallo und herzlich willkommen auf unserem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute soll es um das Buch Rich Dad Poor Dad gehen, in unseren Augen das Fundament für finanzielle Bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Yannick wird euch einmal allgemein was zu dem Buch erzählen. Dann werden wir auf den Autor Robert Kiyosaki eingehen. Dann wird Yannick des Weiteren auf den Inhalt von dem Buch eingehen. Und ich werde bestimmte Sachen dann halt dementsprechend noch ergänzen. Beziehungsweise wir werden auch einfach nur über den Inhalt diskutieren. Dann kommen wir zum Schluss nochmal zu den wichtigen Zitaten und halt unsere persönliche Zusammenfassung. Genau, und ich würde sagen, Yannick, starte doch mal mit den allgemeinen Punkten.
Ja, gerne. Also ich muss bei mir persönlich sagen, Rich Dad Poor Dad war eines meiner ersten Bücher, die ich gelesen habe zum Thema Finanzen, aber auch Persönlichkeitsentwicklung. Also ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, der sich mit diesem Thema momentan befasst und sich natürlich auch dafür interessiert, dieses Buch mal zu lesen. Also es ist wirklich sehr interessant, was Robert Kiyosaki da erzählt. Und jetzt aber erstmal zu den allgemeinen Sachen. Also einmal, das Buch hat auf Amazon 4,5 von 5 Sternen. Die Kindle-Version kostet euch 12 Euro. Eine Audio-CD gibt es auch. Aber es gibt ja auch noch, wie nennt sich das nochmal bei Hörbüchern von Amazon, gab es doch auch Audible, ne? Da ist es auch erhältlich. Da gibt es ja natürlich dieses Audible-Abonnement, da könnt ihr es euch auch dann holen, wenn ihr euch die Audio-CD für 16,45 Euro holen wollt.
Genau.
Dann gibt es noch das gebundene Buch für 20 Euro. Aber ich persönlich habe damals mir das Taschenbuch gekauft für 15 Euro. Das würde ich euch auch empfehlen zu kaufen, weil man es auch einfach in den Koffer reinpacken kann und es auch ein bisschen flexibler ist und nicht gleich kaputt geht und so weiter. Genau. Ja, dann würde ich gerne noch was zum Autor erzählen.
Genau, also der Verfasser des Buches ist Robert Kiyosaki. Er ist 1947 als Amerikaner, jedoch mit japanischer Herkunft auf Hawaii geboren. Seine Eltern kommen aus der Mittelschicht, sind aber super gebildet. Sein Vater arbeitet halt in dem damaligen Schulsystem und ist dort auch schon extrem die Karriereleiter hinaufgestiegen. Er selber ist nach der Schule zu den US Marines gegangen und hat sich dort zum Piloten ausbilden lassen und war unter anderem halt auch im Vietnamkrieg als Kampfpilot tätig, genau. Und in seinen Mitte 20er Jahren hat er dann den Militärdienst aufgegeben und ging zu der Firma Xerox. Dort hat er sich dann zum Vertriebler ausbilden lassen und die ersten Skills sammeln können. Dann 1974 hat er seine erste Immobilienfirma gegründet. 1984 ist er dann davon so ein bisschen weggegangen, beziehungsweise lief noch parallel und hat sich dann aber mehr auf Seminare und Konzepte ausgearbeitet. Hat dann dort eine neue Firma gegründet, die hieß Money and You. Das hat er dann auch mit einem Geschäftspartner gegründet. Dann wurde es aber nach 10 Jahren schon wieder veräußert. Und 1992, also in dem Zeitraum sogar, veröffentlichte er dann sein erstes Buch. Und das hatte den Titel If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. Das ist natürlich ziemlich zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch, hat das so ein bisschen Kritik bekommen. Einfach schon allein dieser Titel ist ja so ein bisschen provokant geschrieben. Und genau, 1996, 97 gründet er dann die Cashflow Technologies Incorporation, welche sich seitdem und die darauffolgenden Jahre für die Vermarktung seiner ganzen Produkte, also den Büchern und Cashflow, ich glaube Cashflow 101 spricht man das aus, ist ein Gesellschaftsspiel, ich habe das sogar selber schon mal gespielt. Diese Firma vermarktet jetzt mittlerweile die ganzen Bücher und Gesellschaftsspiele Und 1997 wurde dann das Rich Dad Poor Dad in englischer Fassung veröffentlicht. Und ja, bis zum heutigen Tag kamen insgesamt 18 Buchtitel auf den Markt. Und die weltweiten Absätze belaufen sich auf 26 Millionen Stück. Also das ist schon krass. Und wie gesagt, unter anderem ist Rich Dad, Poor Dad, ja, das bekannteste von ihm. Und parallel investierte der Robert Kiyosaki sein Geld in weitere Unternehmen und Immobilien. Das beschreibt er auch immer recht häufig in seinem Buch. Und genau, und mittlerweile ist er schon auch ein noch größerer Investor geworden, aber unter anderem auch gefragter Speaker auf Kongressen, also die dann Richtung Persönlichkeitsentwicklung, ja, finanzielle Bildung und Investments gehen. Genau, das war jetzt einmal die Vorstellung zu dem Autor Robert Kiyosaki.
Ja, da wollen wir noch mal zum Inhalt kommen von dem Buch. Also das Buch fängt damit an, dass Robert Kiyosaki in seiner Jugend einen reichen Vater und auch einen armen Vater hatte. Und somit hat auch der Titel Rich Dad Poor Dad ist dadurch entstanden. Und dieser Rich Dad war damals ein durchschnittlicher Schüler gewesen, aber er ist vermögend. Sein Poor Dad ist arm, aber dafür ein gebildeter Vater. Und nachdem er quasi sich den Rat des reichen Vaters zu Herzen genommen hatte, konnte er sich schon mit 47 Jahren zur Ruhe setzen. Und er hat quasi durch seinen Vater gelernt, Geld für sich arbeiten zu lassen, anstatt dass er sein Leben lang für Geld arbeiten muss. Somit hat er quasi den Faktor Zeit von seinem Geld entkoppelt und verdient quasi im Schlaf Geld. Genau. Und ich finde, in dem Buch ist einfach toll, dass der Autor versteht es einfach, also Robert Kiyosaki, auf eine einfache Art und Weise, selbst für Kinder verständlich, zu erklären, wie dieses Prinzip, wie reiche Leute mit ihrem Geld umgehen. Also das erklärt er mit so Anekdoten, also halt auch einfach mit seinem reichen und mit seinem armen Vater, also im Vergleich immer, dass dann sein armer Vater immer mehr und mehr arbeiten muss, um mehr Geld zu verdienen. Und der reiche Vater, bei dem ist es quasi genau andersrum, er muss immer weniger arbeiten, weil er schon so viel investiert hat in Vermögenswerte, dass er quasi von den Erträgen immer mehr leben kann. Genau. Das beschreibt er ganz einfach durch sogenannte Lektionen und Bilder. Und er beschreibt hier auch quasi die unterschiedlichen Bildungswege, die in der westlichen Welt zur Verfügung stehen und worin sie sich unterscheiden. Also man kann entweder als total in sein Humankapital investieren, also total gebildet sein, aber nie dann verstehen, wie man ein Unternehmen gründet oder wie das Steuersystem funktioniert. Also da ist dann immer wieder dieser Unterschied da. Und deswegen tut sich auch reich von arm so extrem unterscheiden. Also klar, man kann natürlich auch viel in sein Humankapital investieren und natürlich auch nebenher eine Firma gründen und so weiter. Aber dann hat man ja schon wieder zwei Sachen gemacht. Wenn man sich natürlich nur komplett auf dieses Steuersystem und auf dieses Unternehmen gründen fokussiert und dann ein System aufbaut und quasi den Leuten, die dann in diesem Unternehmen arbeiten, quasi ein System vorgibt, das funktioniert, kann man sich ja selber immer mehr entkoppeln. Man hat ja quasi eigentlich einen Rahmen geschaffen zum Geld verdienen. Und darauf geht er dann auch ein. Und was mich in diesem Buch am meisten persönlich beeindruckt hat und was mir natürlich auch die Augen geöffnet hat in meinem Denken, ist einfach, dass er mal die Bilanzen von einer Person aus der Unterschicht, der Mittelschicht und der oberen Schicht quasi offengelegt hat. Und da wurde mir dadurch klar, warum reiche Menschen schon immer gesagt haben, dass sie keine Millionen auf dem Konto haben, obwohl es natürlich ja dementsprechende Fahrzeuge haben und danach aussehen. Aber es ist einfach so, dass reiche Menschen ihr Geld nicht auf dem Konto lagern oder stapeln, sondern ihr Geld investieren. Das heißt in Vermögenswerte wie Aktien, Immobilien, Unternehmensanteile und noch viele andere Sachen. Und das ist einfach so dieses zentrale Learning, was ich aus diesem Buch gezogen habe, dass quasi reiche Menschen in ihrem Leben Vermögenswerte kaufen, viele Vermögenswerte kaufen und kaum Verbindlichkeiten haben. Und die Unterschicht und Mittelschicht hat massive Verbindlichkeiten und nur wenig Vermögenswerte und dadurch auch dieser starke Unterschied in der Gesellschaft. Das Ziel von reichen Leuten ist es quasi, möglichst viele Einkommensströme aufzubauen, um sich nicht nur auf ein Einkommen wie jetzt quasi ein Gehalt zu verlassen, das durch Arbeit kommt, sondern auch Einkommensströme durch Aktien, Immobilien und Firmenanteile aufzubauen. Somit hat man quasi mehrere Standbeine und kann sich da im Alter dann einfacher drauf stützen. Genau. Aber Robert Kiyosaki sagt auch, dass das Wichtigste und auch die höchste Rendite bringt das Humankapital. Also wenn man gebildet ist und wenn man viel in seine Bildung investiert, dann hat man im Endeffekt auch später einen hohen Output. Also man kann dann auch dann viel Geld damit verdienen mit seiner Bildung. Genau.
Genau, sehe ich auch so. Was ich auch interessant finde, ist, oder was aus dem Buch hervorgeht, ist auch, dass er sagte ja, dass man die Verbindlichkeiten natürlich damit mit den Erträgen begleichen kann oder sich kaufen kann. Weißt du, also das heißt ja nicht, man soll komplett auf irgendwas verzichten und man darf sich auch nicht mal was gönnen. Also das sind ja die Verbindlichkeiten. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele wie, keine Ahnung, mal eben neuer Fernseher, dann essen gehen, ein neues Auto, was schick aussieht, weiß nicht, neue Möbel beim Umzug und so weiter und so fort. Das sind ja alles Verbindlichkeiten, die ja quasi das Geld aus deinem Portemonnaie, aus deiner Tasche nehmen. Und er zieht ja darauf ab, am Anfang auch so ein bisschen, sag ich mal, in seinen jüngeren Jahren so ein bisschen noch zu verzichten, das Geld, was überbleibt, natürlich dann dementsprechend zu investieren, um noch mehr Geld daraus machen zu können. Also das Geld soll ja für dich dann arbeiten. Und mit diesem Überschuss kannst du dir dann zukünftig diese Verbindlichkeiten leisten, also in Form von
Genau.
zum Beispiel regelmäßigen Dividendenausschüttungen. Und ich glaube, das ist halt so, für mich ist es diese Kernaussage gewesen, dass ich, ja, klar, am Anfang muss man dann vielleicht ein bisschen zurückstecken, aber langfristig oder mittelfristig hat man dann, wie gesagt, schon schönes passives Einkommen, woraus man sich dann ja immer mehr finanzieren kann, ne? Also bei mir sind es jetzt aktuell, ich sage jetzt mal im Schnitt, glaube ich, so 26 Euro pro Monat am passiven Einkommen und damit kann ich mir schon mal mindestens meinen Handyvertrag und auch diverse andere Sachen, wie so zum Beispiel Netflix oder sowas leisten. Und genau, das ist dann halt dieser Weg, den er anstoßen möchte, Richtung, ja, finanzielle Freiheit.
Genau, und da musst du ja quasi dann auch nichts mehr dafür arbeiten. Für dieses, du kannst ja quasi
Genau.
dann mit deinem Netflix und deinem Handyvertrag kannst du dir quasi ein Leben lang quasi durch deine jetzt schon passiven Einnahmen querfinanzieren. Also du
Genau.
tust quasi immer mehr von deinen Verbindlichkeiten in deine passiven Einnahmen, also in deine garantierten passiven Einnahmen übertragen. Das heißt, auch dass reiche Menschen quasi, klar, die können einen Haufen Verbindlichkeiten haben. Aber die haben auf der anderen Seite halt auch extrem viele Vermögenswerte und auch für extrem viele Erträge. Also die haben nicht nur ihren Lohn, sondern die haben auch noch Erträge aus Dividenden, Zinsen und was weiß ich, was da alles kommt. Ja?
Ja.
Und das ist halt dieses System, was wir quasi auch erreichen wollen.
Genau. Und das haben natürlich auch, deswegen ist es halt dieses Fundament, von dem wir ja eingangs gesprochen haben für uns, weil es einfach diesen Anstoß und diesen Anreiz gibt, mal das Ganze ja aus einer anderen Perspektive ja auch zu sehen. Weil ja, bevor ich mir dieses Buch nicht gekauft habe und auch gelesen habe, bin ich auch selber so gewesen, ne? Also ich habe halt recht häufig, war ich dann mal Klamotten einkaufen gehen und habe mir dann auch jetzt nicht irgendwie, gab dann halt quasi für jeden zweiten Monat eine neue Hose, dazwischen dann nochmal ein neues T-Shirt und ein Pullover und das aber auch alles gar nicht, sage ich mal, von, ja gut, H&M oder so, aber das war dann nachher schon in einem Preissegment, wo ich jetzt im Nachgang sage, nachdem ich das Buch gelesen habe, logischerweise, das geht gar nicht mehr, ne? Also ich möchte vielleicht sowas mir gar nicht so in dem Maße mehr kaufen, weil das Interesse ist jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr da durch dieses Buch, weil ich weiß, langfristig wird sich das allemal auszahlen, wenn man früh genug anfängt mit dem Investieren und versucht, ein passives Einkommen aufzubauen, beziehungsweise mehrere Einkommensströme.
Genau.
Ja. Nochmal zu den Vermögenswerten. Da hattest du ja gesagt, ich sehe da noch ganz klar Rohstoffe als Vermögenswert. Sieht man ja aktuell aufgrund der Situation mit Corona, der Goldpreis, der ist ja auch jetzt schon recht gut in die Höhe geschossen. Und auch langfristig denke ich mal, dass wenn man in Gold zum Beispiel investiert oder allgemein in bestimmte Rohstoffwerte, dass man dann quasi ja auch dieser Inflation entkommt und natürlich auch damit irgendwie ein passives Einkommen hat. Also ich sag mal, Gold hat nicht so eine Wertsteigerung, also jetzt vielleicht schon aktuell, aber in der Vergangenheit war das ja auch immer mal schwankend, aber auch nicht stark. Aber es hat einfach nur, also ja, es ist ja so ein bisschen daran gekoppelt, wie viel gibt es noch auf dieser Welt von dem Rohstoff. Und von daher, Geld kannst du, können die Staaten ja immer drucken. Und von daher ist natürlich die Inflation dann gar nicht weit weg.
Genau, du kannst einfach die Druckerpresse anwerfen und so viel
Genau.
Geld drucken, wie du möchtest. Also quasi jeden Euro oder jeden Euroschein, den du quasi in der Hand hältst, dafür unterschreibt quasi die Notenbank, dass dieser Schein diesen Betrag quasi wert ist. Also dieses Papier ist ja an sich nichts wert. Oder diese Münze.
Genau.
Da gibt quasi einfach die Notenbank ihr Versprechen darauf, dass dieses Geld diesen Betrag wert ist. Und das ist ja bei Gold nicht so der Fall. Ich meine, bei Gold habe ich was in der Hand. Da habe ich eine gewisse Seltenheit. Ich meine, Gold finde ich nicht überall. Wenn ich jetzt hier irgendwie im Garten buddel, da finde ich wahrscheinlich nur ganz, 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 ganz wenig oder gar kein Gold.
Ja.
Und deswegen ist es so, ist es eine begrenzte Sache. Genauso wie Öl und andere Rohstoffe. Und deswegen finde ich das auch so wertvoll. Aber es gibt auch natürlich auch noch viele andere, ganz andere Vermögenswerte. Zum Beispiel, wenn du jetzt wieder siehst, wenn du viel in dein Humankapital investiert hast, dann ist es doch wirklich mehr als sinnvoll, dein Wissen zu teilen. Das heißt, Bücher zu schreiben oder eine Webseite aufzubauen, um Leuten vielleicht einfach dein Wissen beizubringen. Das fängt zum Beispiel beim Thema Programmieren an. Ich bin mir ganz sicher, dass dieses Thema Programmieren und IT-Wissen in der Zukunft viel, viel mehr Bedeutung haben wird und dass Leute immer mehr Informationen auch zu diesem Thema suchen werden. Und
Ja.
somit ist es ja auch eventuell extrem sinnvoll, in diesem Bereich dann Bücher oder eine Webseite aufzubauen, weil du daraus ja dann auch Einnahmen generieren kannst. Und du schreibst dieses Buch oder diese Webseite, schreibst du einmal die Inhalte drauf und die sind ja dann für immer verfügbar.
Ja.
Das heißt, du kannst die dann auch teilweise vermarkten und Geld damit einnehmen und da musst du nie wieder dafür arbeiten und es gibt eine stetige Einnahmequelle, ne?
Ja, das stimmt. Was ich auch sehr interessant fand, ist, das beschreibt er nicht so direkt, aber das habe ich mir so ein bisschen aus dem Buch abgeleitet, ist, dass sein leiblicher Vater, das ist ja der arme Vater, der war super hoch gebildet und hat eine super Karriere auch hingelegt in dem damaligen Schulsystem. Aber er hat sich ja immer nur auf sein Gehalt begrenzt und auf die Gehaltserhöhung. Und mit jeder Gehaltserhöhung, so hat er es ja auch geschrieben, hat sich sein Vater neu verschuldet, weil er dachte, okay, ich verdiene jetzt mehr und das darf ich jetzt irgendwo ausgeben. Also nicht ausgeben in Form von einer Investition, sondern von Schulden. Also dann ist er vielleicht mal umgezogen oder ich meine auch, dass der Vater sich dann, ich glaube, ein neues Auto mal gekauft hat oder zumindest ließ sich das so, dass der Vater dann durch ein höheres Einkommen oder durch ein neues höheres Einkommen natürlich auch mehr Geld zur Verfügung hat, was er gerne ausgeben möchte. So, und das fehlt natürlich dann wieder, um passives Einkommen aufbauen zu können. Also in Form von Investitionen in, keine Ahnung, Aktien, ETFs, was auch immer. Und das zeigt aber auch ganz klar, dass der Vater total ja, gegen Risiko ist. Also er hat sich ja nie getraut, um mal aus seiner Komfortzone rauszukommen. Also weil er sich einfach immer nur auf dieses, ja, ich komme nur voran, wenn ich noch gebildeter bin in meiner Arbeit. Das mag ja auch alles irgendwo richtig klingen, aber du musst ja auch mal irgendwo über den Schatten springen.
Ja.
Zumindest ist es für mich so dieser richtige Ansatz, um auch irgendwie Chancen oder andere Chancen wahrnehmen zu können, um vielleicht sogar aus den Fehlern lernen zu können, die man dann macht, Aber der Vater, wie gesagt, der hat sich ja so an dieses Einkommen und an sein Gehalt geklammert, dass er gar nicht mal irgendwie was Neues gewagt hat. Weißt du, was ich meine?
Das ist ja für mich auch dann wieder so das Zeichen, dass er eigentlich extrem kurzfristig denkt. Er will kein Risiko eingehen, aber im
Genau.
Endeffekt ist es ein extremes Risiko, was er eingeht, weil wenn seine Arbeitskraft verloren geht, hat er keine Einnahmequelle mehr. Er kann sich auf nichts stützen. Das heißt, wenn er verdient ja quasi jetzt seinen Lohn, er denkt auch, er verdient mehr und mehr, er hat mehr Einnahmen, aber im Endeffekt ist es nicht so, weil wenn er dann irgendwann mal in Rente geht oder nicht mehr arbeiten kann, dann hat er weniger. Das ist
Ja.
Fakt. Und dann muss er mit dem haushalten können. Und dann sein Leben dahin zurückzuschrauben, ist, glaube ich, ist eine extreme Umstellung. Deswegen lieber am Anfang ein bisschen zurückstecken oder auch dann über Jahre hinweg zurückstecken und sich dann langsam anpassen und quasi das Einkommen oder diese Lücke oder diese Rentenlücke einfach zu schließen durch solche passiven Einnahmen. Dass man
Ja.
quasi, auch wenn man jetzt gar nicht mehr arbeiten kann oder zum Pflegefall wird, dass man sich das aus seinem eigenen Vermögen leisten kann und sich
Genau.
nicht auf andere Leute angewiesen ist oder auf den Staat, sondern sich selber darum kümmert.
Ja. Ja, also ich habe vielleicht auch noch mal von mir ein gutes Beispiel bezüglich ja, Investitionen. Also ich dachte mir natürlich auch so, oh, am Anfang, als ich so mir Bücher gekauft habe oder bevor ich überhaupt die Bücher gekauft habe, dachte ich mir so, soll ich jetzt wirklich 20 € ausgeben für dieses Buch oder meinetwegen auch mehr? Soll ich das nicht lieber einfach irgendwie sparen, sage ich mal? Da habe ich da vielleicht ja mehr von. Aber das ist wirklich gar nicht so. Ich habe mir dann, wie gesagt, dieses Buch als erstes gekauft gehabt, bin damit gestartet und nach habe ich dann gemerkt, okay, dann habe ich mir noch ein Buch gekauft, dann in Richtung Börse und dann bin ich dann, vielleicht habe ich mir noch ein drittes Buch gekauft und bei dem dritten Buch bin ich dann schon langsam so darauf. Ja, habe ich mich so umgestellt, dass ich dann mal angefangen habe zu investieren. Und das ist ja auch vielleicht dieses aus der Komfortzone rauskommen, ne? Also ich meine, man denkt am Anfang, oh, das ist jetzt 20 € sind für den einen oder anderen auch wirklich viel Geld, das kann ich auch verstehen. Aber dass man weiß, dass man mit diesen 20 € was für sein Humankapital tut oder macht und dass daraus dann auch wieder eine Rendite entsteht, ich glaube, diese Überwindung muss man am Anfang einmal gemacht haben. So, und wenn man die auf dieser Grundlage gemacht hat, da hat man ja auch noch nicht wirklich viel Geld verloren, kann man auch mal vielleicht sich an andere Sachen halt rantrauen, ne? Also vielleicht mal an einen größeren Zukauf einer Aktie, also nicht über einen Sparplan, sondern man nimmt mal, keine Ahnung, 1.500 € in die Hand und investiert das mal als Einzelkauf in eine
Genau.
Aktie. So, und dass man sich halt immer mehr da rantastet. Aber wie gesagt, dieser Start, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt was aus, was jetzt vielleicht in meinem Geldbeutel fehlt, aber ich habe darüber hinaus dann eine Rendite. Weißt du, was ich
Genau.
meine?
Und man sollte auch nicht kurzfristig denken in dem ganzen Sinn, weil ich kenne immer so viele
Ja.
Leute, die kommen dann auf mich zu und sagen, ja, hey, ich will auch anfangen. Aber dann diese Bereitschaft dazu, sich erstmal zu belesen und sich über das Thema zu
Genau.
informieren, ist überhaupt nicht da. Man will quasi direkt reich werden. Also direkt, quasi, wenn man investiert, morgen muss man reich sein. Und das ist in
Genau.
meinen Augen auch dieser zentrale Fehler, warum viele Menschen sich von der Börse abwenden, weil sie immer diese Hoffnung haben auf dieses schnelle Geld. Und das ist für mich einfach, das hat mit Investieren oder mit der Geldanlage überhaupt nichts zu tun.
Ja.
Investieren ist für mich ein Marathon und kein Sprint. Investieren heißt, ich lege mein Geld für 10, 20, 30 Jahre an. Und ich lege das sinnvoll an und nicht in irgendeinen Müll. Und diesen Müll kann ich nur unterscheiden von den sinnvollen Sachen, wenn ich mich irgendwie in der Richtung bilde, wenn ich mich
Ja.
über ein Unternehmen informiere oder wenn ich mich über eine Geldanlage informiere. Also das heißt, ich kaufe nicht irgendeine Immobilie und denke dann, ja, damit werde ich reich, sondern ich informiere mich davor, lohnt sich das überhaupt, diese Immobilie zu vermieten? Mit quasi dem Fremdkapital von der Bank im Vergleich zu den Mieteinnahmen, die ich mit dieser Immobilie erziele. Jetzt nur als Beispiel mal.
Ja.
Und da fehlt bei mir, bei vielen Leuten immer so diese Lust, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen scheitern auch so viele Leute am Investieren und auch an der Geldanlage.
Ja, und sind dann auch vielleicht wieder, sag ich mal, demotiviert, dass sie erstmal Energie reinstecken müssen und auch Geld. Und dadurch beschäftigen sie sich wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht mit dem Thema und denken sich, okay, dann gebe ich es halt lieber wieder für eine Verbindlichkeit aus, um mich da irgendwie ja, wohlzufinden, ne? Also was kurzfristig dann ja, schöne Gefühle halt bringt, ne?
Genau.
Ja, das denke ich auch. Genau, ich würde noch mal ganz kurz dann wieder, wir sind ja ein bisschen abgeschweift, was aber, denke ich mal, auch wichtig und richtig war. Ich sehe das Buch jetzt für mich eigentlich eher so unterteilt in, sag ich mal, so fünf Bereiche. Und zwar ist so für mich, ja, das beginnt damit, dass man ja Mindset vermittelt bekommt über Finanzen und Geld an sich und wo halt der Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und Investitionen liegt. Im zweiten Schritt ist dann, geht man da nochmal auf eine Vertiefung ein, also auf finanzielles Grundwissen, wie der Angestellte das Geld verdient und genau, der Unternehmer oder als Investorsicht und halt als Selbstständiger. Da geht er dann im zweiten Kapitel eher so drauf ein. Das dritte wäre dann, da kommt er dann richtig auf das Thema Unternehmertum und schwenkt dann auch so Richtung steuerliche Vorteile ein. Also was habe ich für Vorteile, wenn ich ein Business habe? Und regt aber auch dazu an, sich mal von diesen Gedanken zu lösen, wie ja, von diesen negativen Gedanken, das schaffe ich doch eh alles nicht. Das Unternehmen gibt es ja schon oder sage ich mal, diese Branche gibt es ja schon und da finde ich gar keine Nische. Ich glaube, dass auch sich auch viele dadurch zurückhalten, sich was zu trauen, weil sie denken, es gibt es halt schon alles. Also klar gibt es vielleicht irgendwie, weiß nicht, gibt es vielleicht die Kopfhörer, aber vielleicht gibt es die nicht in der Qualität, weißt du? Also dass man dann sagt, okay, ich bin spezialisiert auf Soundqualität oder ich habe im Bereich Soundqualität irgendwie Skills und kann das aber noch besser machen. Und dann kann man sich ja vielleicht ein paar sich mit jemandem zusammentun, der auch die Technik da noch und das Know-how dahinter hat und ein eigenes Business aufbauen. Also, dass immer viele denken, das ist alles schon so ein Stein gemeißelt und das gibt es sowieso schon und nur diese eine Firma ist da das Monopol. Ich glaube, viele Menschen halten sich davon zurück und es könnte viel mehr und viel, viel schönere Dienstleistungen und Produkte hier auf dieser Welt geben, wenn sich auch viele von diesem Gedanken lösen würden. Und das versucht er halt auch nochmal, ja, zum Ende seines Buches nochmal anzumerken. Weil er selber hat auch einen großen Rückschlag erlitten und war, so wie er es beschreibt, obdachlos, aber hat es halt auch da wieder geschafft, rauszukommen aus dieser Armut, weil er einfach weiß, wie Geld fließt und wie er sein Denken gegenüber Geld geändert hat. Das ist so für mich nochmal das Buch quasi in vier, ja, gut vier Schritte untergliedert. Was sagst du dazu?
Also ich finde es auch wichtig, das, was du da gesagt hast, dass viele Menschen an der Umsetzung scheitern ihrer Ideen. Das merke ich zum Beispiel auch, dass viele Leute immer die tollsten Ideen haben, aber dann dieser Schritt in die Investition, aber auch dann quasi das Ganze anzumelden und offiziell zu machen. Also die Investition ist, glaube ich, nicht mehr das Problem, sondern bei den meisten Leuten scheitert es einfach an unserem System, dass es einfach so unendlich kompliziert ist. Oder auch unendlich viel Erfahrung schon herrschen, dass man mit Firmen scheitern kann, auch pleite gehen kann und auch Privatprobleme bekommen kann. Dass
Ja.
da quasi die Hürde allein schon so hoch ist, über diesen Zaun zu springen ins Unternehmertum, dass viele sich da gar nicht mehr reintrauen. Und das finde ich extrem schade. Eigentlich sollte ein System doch wirklich, also auch eine Regierung, dieses Unternehmertum fördern und auch die Ideen fördern. Also das heißt, dass diese Produkte und Dienstleistungen, die durch die Kreativität von Menschen entstehen. Das sollte man viel mehr fördern und auch viel einfacher machen, in meinen Augen.
Ja, das stimmt. Das ist auch mal echt. Das hast du euch nochmal gut ergänzt, da hast du recht.
Genau.
Okay, ich habe jetzt nochmal für mich drei tolle Zitate, die ich mit euch und mit dir auch teilen möchte, mitgenommen. Ich würde die jetzt einfach mal so raushauen. Also das erste wäre, ein Job ist nur eine kurzfristige Lösung für ein Langzeitproblem. Der zweite, oder das zweite Zitat, wer die Schuld bei anderen und nicht bei sich selbst sucht, wird niemals reich. Und das dritte tolle Zitat, meiner Meinung nach: Es stimmt, das Geld macht es, aber finanzielle Bildung ist noch mächtiger. Und meiner Meinung nach kann ich das nur so bestätigen. Also wollte ich jetzt nur nochmal mitbringen. Und ja, der eine oder andere soll damit dann einen Denkanstoß haben.
Auf jeden Fall.
Gut, dann würde ich das für mich jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ich habe das für mich auch nochmal so kurz zusammengefasst. Also lerne zuzuhören, ist extrem wichtig. Bezahle dich zuerst. Der Luxus kommt zuletzt und nicht zuerst. Verringere deine Ausgaben und Verbindlichkeiten. Strebe nach wertvollen Vermögenswerten. Kontrolliere deine Emotionen und handle rational. Arbeite, um zu lernen und nicht um Geld zu verdienen. Investiere zuerst in dein Wissen. Reinvestiere deine Gewinne, wie zum Beispiel Dividenden. Und umgib dich mit Menschen, die klüger sind als du. Das ist so für mich die Zusammenfassung von dem Buch.
Ich kann es ja auch nochmal bei mir zu meinen Key-Learnings kommen, die ich aus diesem Buch gezogen habe. Also auch zum Beispiel, dass dass diese eigene Investition in sich selber, also in seine Bildung, extrem, extrem wichtig ist und auch die höchste Rendite bringt am Ende. Auch natürlich nochmal zu diesem, dass die Arme und die Mittelschicht, die arbeiten für Geld, die Reichen lassen Geld für sich arbeiten. Es geht nicht darum, wie viel du verdienst, sondern wie viel Geld du davon behalten kannst am Ende vom Monat. Also du musst am Anfang vom Monat musst du immer erstmal in meinen Augen dich selber bezahlen und in deine Investitionen einzahlen, weil nur das zahlt sich langfristig auch wieder aus. Also ob du jetzt dann neue Klamotten gekauft hast oder ein neues Auto, das ist in 3 Jahren nicht mehr relevant. Ich meine, das gibt es nicht mehr in 3 Jahren in unserer heutigen Gesellschaft.
Ja.
Das ist dann einfach nicht mehr präsent und dann ist das Geld quasi, ja, das hättest du auch verbrennen können. Finanzielle Bildung bestimmt quasi, wie viel Geld du von deinem investierten Geld langfristig behalten wirst. Also wenn du dich nicht informierst, wenn du nicht dahinterher bist, dann kann die Investition noch so schön sein, aber du musst immer Risiken mit Chancen abwägen. Und wenn du das nicht kannst, dann ist dein Geld quasi nicht geschützt und langfristig wirst du dein Geld verlieren.
Ja.
Genau. Das sind quasi meine 5 Key Learnings, die ich aus diesem Buch gezogen habe.
Ja, super. Vielen Dank. Ich hoffe auch mal, dass unsere Zuhörer Interesse an dem Buch haben. Vielleicht wird sich das der eine oder andere ja zulegen. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, das nochmal selbst zu lesen. Und ja, ich fand es jetzt. War eine schöne Vorstellung. Und ich würde jetzt nochmal sagen, dann stelle ich dir nochmal 3 Fragen, wozu du dann dich nur für eine immer entscheiden darfst, für eine Antwort. Und das wird dann, du fragst mich gleich nochmal, oder?
Genau. Was man vielleicht noch hinzufügen sollte, dass das jetzt ein neues Format quasi in unserem Podcast ist und was euch quasi dazu helfen soll, uns besser kennenzulernen. Also wir werden sowohl im Finanzbereich uns entweder oder Fragen stellen oder auch teilweise ein bisschen im privaten Bereich. Jere, du kannst ja vielleicht
Genau.
einfach mal anfangen und dann können wir da einfach reinstarten in das Ganze.
Genau. Was findest du denn besser? Bitcoin oder Ethereum?
Ja, also früher habe ich mich sehr viel mit dem Thema Kryptowährung beschäftigt und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich Bitcoin mehr bevorzugen würde in dem Sinn.
Okay. Richtige Immobilien oder ein Rate?
Richtige Immobilien langfristig.
Okay. Welche Aktie gefällt dir lieber? Unilever oder Nestlé?
Unilever, weil ich die einfacher kaufen kann. Also ich muss ja die Schweizer Aktie Nestle muss ich über Schweizer Börsen kaufen. Die kann ich nicht über jede Börse handeln und das ist für mich eine starke Hürde. Also eine Nestle
Okay.
habe ich zum Beispiel nur über einen ETF.
Okay. Alles klar, danke.
Genau, dann fange ich mal an mit meinen 3 Fragen an dich. Also du
Ja.
hast die Wahl. Ein einziges Eigenheim oder viele Immobilien, in denen du nicht drin wohnst, aber vermietest.
Dann hätte ich lieber die vielen Immobilien.
Okay.
Einfach nur, die bestellen mir dann wahrscheinlich ein passives Einkommen. Ist natürlich situationsbedingt, wie weit man da schon vorangeschritten ist. Aber die würde ich dann eher bevorzugen als ein Eigenheim.
Elektroauto oder Verbrenner?
Oh, das finde ich eine gute Frage. Elektroauto. Ja, Entschuldigung.
YouTube oder Netflix für Dokus?
Oha.
Also ich meine, auf YouTube gibt es ja den Kanal
Ja.
Arte, den liebe ich. Und auf Netflix gibt es natürlich auch sehr viele schöne Dokus. Natürlich, die Frage ist natürlich, was willst du jetzt, wenn du die Wahl zwischen beiden hättest, eher nehmen?
Ja, ich. Dann finde ich Netflix persönlich besser. Weil ich glaube, Netflix hat ein bisschen mehr Geld, um die Qualität der Doku, also die Ausarbeitung des Inhalts, ich glaube, der ist ziemlich hoch.
Ja. Gut. Dann habe ich meine zwei
Okay.
Fragen auch gestellt. Perfekt.
Jo, danke. Okay, dann nochmal, wenn du Zuhörer weitere Informationen haben möchtest, oder Fragen hast an uns, dann kannst du dich sehr gerne auf unseren Instagram-Accounts melden und uns anschreiben. Den Yannick findest du unter dem Namen Finanzenfuchs und mich, Gerrit, findest du unter dem Accountnamen Parketthirsch. Also vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist und zugehört hast. Genau, und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Alles klar, ciao.